Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Starke Frauen. An meiner Seite, mir gegenüber, auf der anderen Seite des Bildschirms, die wundervolle, die zauberhafte, die gut gelaunte, obwohl es ist Montagabend, Kim Seidler.
Liebe Katrin Jakob, vielen, vielen Dank für die Blumen, du wunderbare, großherzige, großartige, starke Frau. Heute im Gepäck Marina Abramović. Marina Abramović ist eine serbische Künstlerin, die vor allem im Bereich Performance-Kunst tätig ist. Wir starten, Katrin, bei der Kindheit. Ich übergebe das Mikrofon an dich.
Vielen Dank, wie gut, dass es schon vor mir steht. Also vorweg müssen wir sagen, vieles in dieser Folge stammt aus der Autobiografie von Marina selbst. Das heißt, es ist ihre Sicht der Dinge, obwohl wir natürlich auch andere Quellen in Betracht gezogen haben. Wir wollen nur sagen, dass es hier und da auch unterschiedliche Sichtweisen auf Dinge, die passiert sein könnten, geben. Nämlich zum Beispiel durch ihren Bruder Velimir, der sich gegen viele Aussagen daraus eben schon gewehrt hat und gemeint hat, das sei eben nicht so gewesen. Also das möchten wir einmal kurz voranstellen.
Ja. Und sie ist auch sehr kontrollierend, was die ganzen Medien und Aussagen zu ihrer Kindheit, ihrem Werdegang angeht. Und deswegen ist es manchmal auch schwer, weil eine Quelle verweist auf die andere und wir wissen manchmal, es ist manchmal ein bisschen kuddelmuddelig mit den Quellen gewesen.
Also sie hat so ihr Narrativ in der Hand, was ja auch für eine Künstlerin, die auch so ihre öffentliche Wahrnehmung steuern möchte, gar nicht so verkehrt. Aber das muss trotzdem an dieser Stelle gesagt werden. Unabhängig davon sind wir jetzt auch keine Profi-Journalistinnen, stets bemüht, aber ich denke, wir haben da ganz gut was zusammen recherchiert. Was definitiv Fakt ist, ist, dass Marina unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurde. Ihre Eltern, also auch ihre Mutter übrigens, haben im Krieg gedient und sind, das kann man jetzt schon sagen oder vorwegnehmen, hoch traumatisiert. Und das ist auch Teil ihrer Prägung und erklärt vieles von ihrem künstlerischen Handeln.
Genau. Jetzt aber mal ganz von vorne.
Genau. Marina wurde am 30. November 1946 in Belgrad, Jugoslawien, also heute die serbische Hauptstadt, geboren. Ihre Eltern waren Tito-Partisanen, also Anhänger der kommunistisch geprägten antifaschistischen jugoslawischen Volksbefreiungsarmee. Da habe ich sehr lange für geübt, um das auszusprechen.
Hervorragend.
Unter der Führung von Josip Broz Tito. Diese Armee hat sich 1941 gegründet, um sich gegen die nationalsozialistischen bzw. faschistischen Besetzungsmächte Deutschland und Italien zu wehren. Ihr Kampf galt auch den einheimischen Kollaborateuren übrigens, vor allem den kroatischen Streitkräften, der slowenischen Heimwehr, der sogenannten, und den serbischen Draža Mihailović-Četniks. Zu Tito können wir gleich noch ein bisschen was sagen. Der spielt auch dann nach dem Krieg eine größere Rolle. Marinas Mutter war, wie gesagt, auch im Krieg und hat dort als Majorin in der jugoslawischen Volksarmee gedient. Marinas Großonkel Vanava Rosic war von 1930 bis 1937 Patriarch, so eine Art hochrangiger Bischof mit Rechts- und Verwaltungshoheit in der serbisch-orthodoxen Kirche. Das sei jetzt hier nur an dieser Stelle noch ergänzend erwähnt.
Ja.
Der Vater
spielt auch ein bisschen eine Rolle, ne?
Ja, spielt auch ein bisschen eine Rolle, zumal serbisch-orthodox bzw. die orthodoxe Kirche ja eher korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, im osteuropäischen und auch im russischen Raum zu finden sind. Religion ohnehin immer ein Thema. Aber genau, das soll es an dieser Stelle jetzt erstmal gewesen sein. Der Vater von Marina war laut ihrer Aussage ein, jetzt kommt wieder so ein Wort, was sehr werdend ist, ein Nationalheld. Tatsächlich gibt es keine Hinweise darauf, dass das so ist, dass der Vater gar zu einer nationalen Berühmtheit in Serbien wurde. Das ist nicht so. Auch an dem Wohnhaus in Belgrad, wo Marina ihre Kindheit verbracht hat, erinnert keine Gedenktafel oder Ähnliches, wie das eben bei Nationalhelden so der Fall sein könnte, an den Vater, was vielleicht auch darauf hinweist, dass der Bruder Velimir da durchaus vielleicht recht hatte an der einen oder anderen Stelle, dass sie ihn eben gerne zu solch einem Nationalhelden gemacht hätte und er deswegen auch in ihrer Autobiografie diese Bezeichnung bekommen hat.
Die Marina wuchs in einer Zeit auf, als Jugoslawien eine sozialistische Republik war und, wie Katrin schon gesagt hatte, von Josip Broz Tito regiert wurde. Beide Eltern haben nämlich die christlich-orthodoxe Religion abgelehnt, in die sie hineingeboren wurden. Und das klingt natürlich nicht nach einem herzlichen Verhältnis zum Großvater der mütterlichen Seite.
Wobei das ja der Großonkel war, ne?
Onkel, genau, es war der Großonkel. Ja. Beide Eltern, der Montenegriner und die Serbin, daher kommen, also das sind ihre Wurzeln, schlossen sich, wie gesagt, Titos Volksbefreiungsarmee an. Und sie sollen von 1941 bis 1945, also im Zweiten Weltkrieg, in einer Guerilla-Einheit gegen die kroatischen faschistischen Ustascha im Einsatz gewesen sein, die Völkermord an Juden, Roma und Serben in hohen sechsstelligen Zahlen begingen. Mhm. Also gegen die haben sie gekämpft. Ja. Das, was Katrin auch schon gesagt hatte, gab beiden Elternteilen traumatische Erfahrungen, die Marina in ihrer Kinder- und Jugendzeit spürte und die auch ein ewiges Thema waren, wenn es oder auch immer noch sind, wenn es dann um die Künstlerin Marina geht. Und ihre Eltern haben, aber da gehen wir auch gleich noch näher drauf ein, sehr, sehr ehrlich immer davon berichtet.
Ja. Das ist natürlich einerseits gut für die Eltern, dass sie drüber reden. Das ist ja anders zum Beispiel, als es in Deutschland war, wo das Schweigen sich über die Eltern vielfach ja auch gesenkt hat, so, ne? Dass man nicht darüber sprach, was da passiert ist, auch vielfach von Schuld belastet und so weiter, Tätervolk, Stichwort und so. Das ist hier in der Familie nicht der Fall gewesen. Einerseits gut für die Eltern, wie gesagt, andererseits für die Kinder natürlich auch ein Stück weit sekundär traumatisierend, weil wenn die Eltern über all diese Dinge sprechen und damit eben ihre Kinder konfrontieren, das kann natürlich auch Spuren hinterlassen, ne?
Und so bei Marina ja.
Genau. Ja. Und diese Eindrücke, die hat sie halt in ihrer Kunst be- und verarbeitet, immer wieder bis heute übrigens. Und die Eltern haben wirklich Schreckliches erlebt. Der Vater hat nach der Zeit des Kampfes für die Befreiung seines Landes weiterhin in einem recht gut bezahlten Beruf gearbeitet. Also er war auch nach dem Krieg in General, die Familie zu versorgen. Die Mutter hat nicht nur die Kinder aufgezogen, sondern auch noch studiert und dann mit dem Kunststudium vermutlich ganz bewusst eine Disziplin gewählt, die ihre Gedanken von ihren schlimmen Erfahrungen wegführte. Das heißt, die Mutter hat auch Kunst studiert. Karriere hat sie auch noch gemacht in dieser Disziplin als Direktorin eines Belgrader Museums. Und das war sicherlich auch so ein bisschen der Türöffner für Marina dann in diese Kunstwelt.
Ja, wir haben auch, es gab eine Quelle, die sich auch ganz explizit nochmal mit dem Werdegang von Marina auseinandergesetzt hat, weil sie in den Medien dann sehr häufig als die, ja, kein Wunder, die stark traumatisierte Tochter und dass sie so kaputt im Kopf ist. Ne, also wir gehen später noch auf ihre Kunst ein und die war, glaube ich, wirklich das Gegenteil von Mainstream.
Absolut. Verstörend, diese Quelle, aber bewusst ja intendierend
bewusst verstörend. Genau. Und dann wurde sich auch in dieser Quelle nochmal ganz genau ihr Bruder, der Velimir, angeguckt, der ja auch die gleiche Erziehung genossen hat, der aber auch erfolgreich und auch eine ungewöhnliche Karriere beschritten hat. Der promovierte 1985, wurde dann 1989 Professor für Filmtheorie an der Universität der Künste in Belgrad. Mhm. 1990 Professor für Konzepte von Zeit, Raum und Materie in den Naturwissenschaften. Also ja. Totaler Switch, würde ich jetzt mal aus der Helikopterperspektive sagen. Auch nochmal an der Belgrader Universität. Und von 2004 bis 2007 wurde er dann auch, so ähnlich wie seine Mama auch die Karriere gemacht hat, Dekan der Fakultät Academy of Art in Belgrad.
Man muss vielleicht noch ergänzend sagen, Marina ist in Bezug auf den, was das Thema Mensch und Krieg angeht, natürlich nicht nur durch die Erlebnisse ihrer Eltern geprägt worden, das vielleicht noch als Ergänzung. Denn wie wir alle wissen, brach ja 1991 aufgrund lange schwelender Konflikte ethnischer, religiöser und finanzieller Ursache der sogenannte Jugoslawienkrieg bzw. die Jugoslawienkriege aus. Ne? Also auch das hat sie ein Stück weit mitgeprägt, logischerweise.
Aber dieser Krieg hatte sich ja lange angekündigt. Ne? Ja. Also Mitte der 70er, 1970er, jetzt muss ich immer, wir haben noch nicht die 70er in den 2000er, aber wer weiß, wann diese Episode gehört wird. Also Mitte der 1970er befand sich die jugoslawische Wirtschaft in einer tiefen Krise. Das Bruttosozialprodukt verringerte sich seit 75 jedes Jahr. Und die Inflationsrate betrug schon Ende des Jahrzehnts mehr als 50%.
Ja.
So, und natürlich gab es auch die weltweite Stagflation, ein Begriff, den ich auch erstmal googeln musste. Das ist, wenn die wirtschaftliche Stagnation mit der Inflation einhergehen. Das war ja in den 70er Jahren. Aber auch den strukturellen Unzulänglichkeiten des jugoslawischen Wirtschaftssystems sowie weit verbreiteten Missmanagement und Korruption, das waren Resultate aus der weltweiten Stagflation. Und die einzige Integrationsfigur in der Hinsicht, das war die immer die Fahne hochgehalten hat, das war ja nun der Staats- und Parteiführer Josip Broz Tito. Und der verstarb dann im Mai 1980. Und das war dann auch, ehrlich gesagt
Der hat den Laden noch zusammengehalten.
Genau,
irgendwie, ne,
sehr, sehr lapidar ausgedrückt. Ja. Genau. Ja, Marina studierte von 1965, also in der Zeit bis 1970 in Belgrad Malerei an der Akademie der Bildenden Künste. Hat dann erstmal angefangen, 1968 Texte zu veröffentlichen, Zeichnungen und konzeptionelle Arbeiten und ging dann aber ab 1973 in diese künstlerische Performance, für die sie nun weltberühmt ist. Und während der 70er Jahre lehrte sie an der Akademie der Bildenden Künste in Novi Sad, das ist die zweitgrößte Stadt in Serbien.
Wir sind jetzt quasi so ein bisschen gesprungen von einem sehr kurzen Einblick in die Kindheit. Also wir wissen, dass sie einen Bruder hatte und ein bisschen was über ihre Eltern und auch wie sie aufgewachsen ist, kann man jetzt nur erahnen. Und sind jetzt so ein bisschen über die Bildung direkt mal drüber hinweggegangen. Aber wir müssen auch sehr viel über ihre Kunst sprechen, weil sich da sehr viel widerspiegelt. Deswegen sind wir da so ein bisschen durchgaloppiert. Marina wird ziemlich schnell international bekannt. Und zwar 1975 wirkte sie in einer Aufführung von Hermann Nitsch mit. Wer war Hermann Nitsch? Ein österreichischer Maler und Aktionskünstler. Und da kommt dann so ein bisschen die Aktion mit diesem Typen in ihr Leben. Ne? Also Aktion als Kunst.
Genau.
Und der Typ, der galt als Pionier eben der Aktionskunst. Er war ein bedeutender Vertreter des sogenannten Wiener Aktionismus. Das könnt ihr gerne mal ergoogeln. Ein Jahr später hält Marina in Tübingen eine 50 Minuten währende Rede. Vielmehr ist das eigentlich eine Kunstperformance mit dem Titel Freeing the Memory. Und das Ganze auf Serbisch. Und zwar über alles, was ihr so in den Sinn kommt, bis ihr nichts mehr einfällt. Also 50 Minuten lang eine frühe physische und emotionale Befreiungsaktion für Stimme, Gedächtnis und Gehirn, wie es in einer Quelle heißt.
Ja, Tübingen ist Deutschland, für alle, die jetzt nicht wissen, wo Tübingen ist. Dann hat es Marina aber nach Amsterdam gezogen. Sie lebte nämlich ab 75 in Amsterdam, wo sie auch 1987, dann also 12 Jahre später, ein Haus kaufte, verbrachte aber viel Zeit auf Reisen und Ausstellungen. Warum Amsterdam jetzt gerade so hervorgehoben? Da lernte sie ihren Langzeitlebensgefährten Ulay kennen, das ist sein Künstlername. Und Ulay heißt eigentlich, ist Ulay aka Frank Uwe Leisippen. So heißt er nämlich mit bürgerlichen Namen. Der wurde 43 in einem Bunker in Solingen hier in Deutschland geboren, verlor mit 14 Jahren seinen Vater und erlebte den sozialen Rückzug seiner Mutter mit. Mhm. Und irgendwann ist er ausgebrochen aus seinem eigenen gesetzten Gefängnis, sage ich jetzt mal ganz lapidar wieder. Der hat seine Frau und seinen Sohn dann einfach verlassen, um in Amsterdam dann sich zu befreien, und dann wurde er auch Künstler. Mhm. Und zwischen 68 und 71 wurde er erstmal internationaler Berater für die Firma Polaroid, mhm, was ungehinderten Zugang zu fotografischem Equipment bedeutete. Mhm. Marina hatte ihn dann 1975 bei einer Performance in Amsterdam kennengelernt, wo sie sich nämlich verletzt hatte, und er war so lieb und hat dann ihre Wunden gepflegt.
Oh wow. Ich meine, Amsterdam natürlich auch deswegen hier nochmal ein bisschen ausführlicher erzählt, weil die da sehr lange verbracht haben, ne? Und auch wenn sie viel auf Reisen waren, das zu einem bedeutenden Ort für sie geworden ist, ne? Das war in den frühen 70er Jahren auch in der medialen Berichterstattung, ist da eben viel über die Kunst- und Kulturszene dort berichtet worden, geprägt von vor allem von Hausbesetzern, Drogendealern und Protestlern, ne? Viel Prostitution auch. Und Ulay hat eben auf den Straßen auch fotografiert. Also weiß ich nicht, ob jetzt mit Polaroid, aber offensichtlich hatte er ein Faible auch für die Fotografie. Hat da Transvestiten, Outlaws, Abhängige, Obdachlose und so weiter fotografiert. Eigentlich so ein bisschen das Gegenteil von dem, was Kunstinteressierte zu der Zeit oder auch, ne, die schönen Künste. Das so ein bisschen so einen Kontrapunkt setzte. Aber genau wie Marina ja auch, ist er sehr gerne gegen den Strom geschwommen, ne?
Mhm. Ja. Und wollte aufwecken, aufrütteln.
Ja, genau. Ne? Ja. Die beiden haben 12 Jahre zusammengearbeitet, und die Performance bildete den Rahmen ihres, ja, wie sagt man so schön, Oeuvres. In Amsterdam gründeten sie ihr eigenes gemeinsames Studio und erhielten Unterstützung durch die Künstlergemeinschaft in der Stadt. Während dieser Zeit entwickelten sie einige ihrer bekanntesten Arbeiten, darunter die Relation Work Series, in der sie sich in körperlichen und geistigen Grenzsituationen begegneten und herausforderten. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt, wenn man sich ein bisschen mit der Kunst beschäftigt, dann, und wir gehen ja gleich auch noch ein bisschen auf einige ihrer Werke ein, dann weiß man, was damit gemeint ist. Ich habe ein ganz schönes Zitat im Art Magazine gefunden. Da steht dann, ich muss es leider auf Englisch tun: When they started living together as a couple and collaborating as an artistic duo in 1976, their main interest was to create performances and actions exploring physical and psychological limits. They blurred the line between art and life and made themselves the protagonists of their projects as tableau vivant. They shared an unconditional love, artistic partnership and bond beyond life and death. Wow, das hört sich krass an. Living in a van in Tibet, they traveled, experimented, destroyed each other, moved, adored each other, worked together from 1976 to 1988 to create all these breathtaking performances we are going to explore. Oder, also in dem Fall, das ist jetzt ein Zitat Ende. Ich finde, das ist natürlich nochmal sehr brachial und pathetisch formuliert, aber ich glaube, diese Performances, die hätten mich auch ziemlich weggehauen, hätte ich die live miterlebt.
Ja, eine Performance ist ja auch, wo er mit einem Pfeil auf ihr Herz über 10 Minuten mit einem gespannten Bogen zielt.
Ja, und man natürlich halt die ganze nicht abzieht, Zeit, ne? Aber es ist, das ist Spannung.
Ja, kann ja auch mal,
da ist diese Spannung, ne, zwischen diesen beiden. Und das war ja so ein bisschen.
Aus der heutigen Sicht würde man sagen, eine toxische Beziehung.
Ja und nein, diese Toxik war ja Motor der Kunst, ne? Und auch dieser Metaebene vielleicht. Ich versuche jetzt hier so ein bisschen pseudomäßig die Hobby-Kunstliebhaberin raushängen zu lassen. Aber fest steht auf jeden Fall, Amsterdam war der richtige Ort dafür. Da war eben diese sehr, sehr dynamische Kunstszene und eben auch viele internationale Künstlerinnen und Künstler und Galerien. Und das hat natürlich auch ihre Karriere und also der beiden gemeinsam auch mit befeuert.
Ja. Genau. Das Ende ihrer Beziehung haben sie rituell begangen, wobei Ulay irgendwo in einem Artikel bekannt gab, dass die Trennung eigentlich schon 3 Monate vorher vollzogen wurde, aber die offizielle rituelle Trennung, die wurde in China vollzogen, bei der sie auf der chinesischen Mauer 3 Monate lang aufeinander zuliefen.
Überleg mal.
Und das Projekt.
3 Monate, wie lange ist diese Mauer bitte? Ne? Also ja.
The Lovers heißt das Projekt, das war 1988. Er hat im Westen gestartet, sie im Osten. Und nach einem Marsch von jeweils 2500 Kilometern trafen sie sich dann, um sich voneinander zu verabschieden und privat und künstlerisch zukünftig dann auch getrennte Wege zu gehen.
Boah, krass, ja. Ne?
Marina hatte dann auf jeden Fall nicht nur die Kriegsschilderungen ihrer Eltern zu verarbeiten, mit der Performance Balkan Barock 1997. Mhm. Die wurde aufgeführt auf der 47. Biennale di Venezia. Ausgezeichnet übrigens mit dem Goldenen Löwen. Mhm. Das ist eigentlich ihr berühmtestes Zeichen gegen den Krieg. Mhm.
Balkan Barock hat übrigens einen eigenen Wikipedia-Eintrag, könnt ihr gerne mal schauen, der ziemlich lang ist. Lief 4 Tage, 4 höllische Tage, an denen die Künstlerin täglich 6 Stunden lang auf einem Berg saß, der aus 1500 frischen und noch blutigen Rinderknochen aufgetürmt worden war. Das lasse ich mal kurz wirken. Ne? Also wo kriegt man so viele Knochen her? Und ja, und sie selbst reinigte diese blutigen Knochen mit einer Metallbürste und Wasser aus einem Kupfereimer oder einer Kupferwanne. Und da wusch sie das Blut und die Fleischreste ab. Dabei sang sie durchgehend 6 Stunden lang Totenlieder, jeden Tag ein anderes Volkslied aus einer der ehemaligen jugoslawischen Teilrepubliken. Das ist wirklich einfach krass, wenn man sich das mal, ne? Und 97, das ist noch so Nachwehen mitten, also ne, Jugoslawienkrieg und da, das meine ich, also diese traumatischen Dinge, die ihre Eltern erzählt haben, zum einen und dann das, was während dieser, man muss ja in Mehrzeit sprechen, Jugoslawienkriege passiert ist, da sage ich gleich auch noch 1-2 Sätze zu. Das ist ja, natürlich auch etwas, was man dann mit dem eigenen Auge erlebt. Und das findet sich eben auch in dieser Kunst wieder. Ne? Jahre schon, nachdem die beiden sich getrennt haben. Die haben dann irgendwann wieder zusammengefunden. Ein kleiner Spoiler-Alert, aber nicht als Liebhaber oder als Liebhabende, wie man so schön sagt. Aber vielleicht jetzt noch mal ganz kurz ein paar Sätze zum Jugoslawienkrieg. Vielen von uns ist die Jugoslawien natürlich noch ein Begriff und also zumindest ich kann mich erinnern in meiner Kindheit und Jugend, dass das ein Krieg war, der in Europa tobte, mitten in Europa und irgendwie zum Alltag dazugehörte. Ne? Und heute fragt man sich, wie konnte das passieren über so lange Jahre? Und genau, die Jugoslawienkriege, du hattest das vorhin ja schon gesagt, die haben ziemlich lang schon geschwelt und das ist relativ komplex gewesen. Und zwar
der Zerfall von Jugoslawien hat relativ lang geschwelt.
Genau,
ne?
Also dieser Konflikt hat geschwelt, bevor es dann zum Ausbruch des Krieges kam. Und das ist ja ein Resultat gewesen aus mehreren Konflikten, ethnischer, religiöser und auch ökonomischer Art, die es eben seit den 80er Jahren in Jugoslawien gab, ne? Seit Titos Tod, das hattest du ja eben auch schon gesagt. Und eine wesentliche ökonomische Ursache dieses Streits zwischen den Republiken, und das sind ja einige gewesen, ich zähle gleich noch mal ein paar auf, lag in der Verteilung der Finanzmittel. Also man kann sich das so vorstellen wie so der Länderfinanzausgleich. Ne? Die reichen Länder geben den Armen etwas, damit der Staatenbund oder der Bundesstaat in unserem Fall jetzt funktionieren kann. Und ähnlich war das da auch, nur dass sich die starken Staaten, also Kroatien und Slowenien, also ne, Bayern und Baden-Württemberg, sage ich jetzt mal, von Jugoslawien, sich beschwert haben, dass sie eben den Ärmeren was abgeben müssen. Und zu den Ärmeren gehörten Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Montenegro sowie Serbien mit seinen beiden autonomen Provinzen Kosovo und Vojvodina. Und da sieht man schon, also das sind jetzt eigene Staaten, ne, heute. Und früher gehörte das alles zusammen. Und dieser Konflikt konnte auch aufgrund eines nicht klar etablierten Regierungssystems nach Titos Tod, das war 1980, nicht mehr politisch gelöst werden. Also das war, der hat das alles zusammengehalten, so gefühlt. Und als er tot war, brach das alles auseinander. Und Auslöser des Ganzen war, das war eh schon eine ziemlich aufgeheizte Atmosphäre, 1986 hat nämlich die Serbische Akademie der Wissenschaften und Künste, kurz SANU, das sogenannte SANU-Memorandum herausgegeben, in dem das politische System Jugoslawiens angegriffen wird und von einer systematischen Benachteiligung insbesondere des serbischen Volkes die Rede ist. Und das hat sozusagen nicht nur dieses System kritisiert, sondern auch zum revolutionären Kampf gegen, Zitat, neofaschistische Aggressionen und einen Genozid an den Serben im Kosovo aufgerufen. Und das, ich könnte jetzt noch weiter ins Detail gehen, das hat quasi diesen Auslöser, das Glas zum Überlaufen gebracht. Und dann fingen die Konflikte an, kriegerische Auseinandersetzungen. Und das hat ja nun jahrelang gedauert, ne? Und das Ende vom Lied war, dass es irgendwann gab es nur noch, bestand Jugoslawien als Begriff, nur noch als Bundesrepublik Jugoslawien, die dann umbenannt wurde in Serbien und Montenegro. Und die anderen Staaten, in die das zerfiel, ist, wie gesagt, Slowenien, Kroatien, Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Serbien und Kosovo. Also das alles war Jugoslawien.
Jugoslawien, genau. Und los ging es ja am 25. Juni 91, ne, dass Kroatien dann einseitig erstmal seine Unabhängigkeit vom jugoslawischen Bundesstaat verkündet.
Es zeigt nur, wie viele Staaten, wie viele Regionen, ethnische, also es gibt ja eher christlich geprägte Länder, dann gibt es auch, ich glaube, in Serbien, ich will mich jetzt auch nicht vertüdeln, in irgendeinem Land gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Muslime, auch fast 50%. Also all das hat zu diesen Spannungen geführt, aber Auslöser waren tatsächlich dieser Länderfinanzausgleichs, diese Situation. Ne? Zurück zu Marina und Ulay aber, bevor wir nochmal kurz.
Ja, es ist aber nochmal auch für euch, warum hat Katrin jetzt gerade so ausgeholt? Weil Marina immer wieder den Krieg thematisiert und immer wieder die Menschen nicht in ihre Rammdösigkeit entgleiten lassen will. Das ist ein Begriff, den ich mir jetzt gerade ausgedacht habe. Sondern möchte, dass alle weiterhin sensibel sind für das Thema und sensibilisiert.
Man kann jetzt, Marina, diskutieren, ob es schöne Kunst ist, was heißt schön, ne? Wenn sie auf diesen Knochen da sitzt und die reinwäscht. Aber es kann einen auch berühren in einer Art und Weise, die einen bedrückt erstmal und ne? Es hat verschiedene Ebenen, aber erstmal finde ich es bemerkenswert, sich durch eine eigene Qual, ich meine, es ist auch eine Qual, so lange zu sitzen und diese Arbeit zu vollziehen und dabei zu singen. Ne? Sie geht ja auch über ihre Grenzen. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen.
Naja, und was ist aushaltbar, ne? Also im Krieg Menschen, Massengräber zu sehen und Ermordungen mitzubekommen, das
oder auch in Erzählungen, ne? Das Ganze dann nochmal zu durchleben mit den Eltern.
In ihrem Fall dann, ja. Okay, zurück zu Marina und Ulay. Also zusammen schufen sie eine Reihe von, krassen Arbeiten in der Performancekunst, die das Konzept der Beziehung zwischen Künstlern und Künstlern und Publikum oder KünstlerInnen und Publikum untersuchten. Und einige ihrer bekanntesten Werke sind Imponderabilia 1977, Relation in Time 1980 and The Lovers, schon erklärt 1988. Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, so haben die zwei sich denn wieder gesehen? Ja, haben sie, nämlich 2005. Da hat die liebe Marina eine Marathon-Performance im MoMA gestartet. Das bedeutet, sie hat sich 2,5 Monate lang Tag für Tag auf einen Stuhl gesetzt, um insgesamt 1565 BesucherInnen in die Augen zu schauen. Still, körperstatisch unbewegt und dann kam der Ulay einfach mal um die Ecke und hat sich plötzlich ihr gegenüber gesetzt. Und das war ein Moment, der auf YouTube auch ausgestrahlt wurde. Über 17 Millionen Menschen haben sich das angeguckt und beobachtet, wie die Tränen dann in ihren Augen entstanden.
Er hat ihre Hände genommen auch,
und,
ne?
Und auch ihre Hände genommen. Ein sehr intimer Moment, absolut.
Also das ist jetzt sehr emotional gerade, aber es kam leider dann auch zwischenzeitlich zu Rechtsstreitigkeiten. Das war vor diesem Moment. 1999 hatte sich Marina vertraglich mit Ulay über die Verwendungsrechte der gemeinsamen Arbeiten geeinigt. Sie erhielt einen Großteil der Rechte, eher eine Abfindung, also nach der rituellen Trennung. Und 2014 erschien Ulays Monographie Whispers Ulay on Ulay, also sehr selbstreferenziell, mit 736 Abbildungen. Doch auf 28 davon ist nichts zu sehen, denn Marina hatte ihm die Verwendung der Bilder untersagt. Also ersetzte er sie durch rosa Rechtecke, also in diesem Werk. Er beklagte zudem, dass er bei einigen Gemeinschaftswerken nicht namentlich genannt und nicht über Verkäufe informiert worden war. Kurz, er warf ihr vor, sie wolle ihn aus der Kunstgeschichte schreiben. 2016 entschied ein Gericht in Amsterdam zugunsten von Ulay. Sie musste ihm dann 300.000 Euro Schadenersatz zahlen für die Verwertung der gemeinsamen Arbeiten.
Aber Happy End.
Genau, Happy End, kleines Happy End. Sie haben sich versöhnt. Was auch immer das jetzt heißt, ich glaube nicht, dass sie wieder ein Paar wurden, aber sie sind zumindest freundschaftlich miteinander verbandelt wieder. Genau.
Genau. Jetzt ist Ulay erstmal beendet. Wir springen wieder zurück von 2017 auf das Jahr 2005 zu Marina. Na, jetzt fangen wir wieder bei Marinas Karriere, machen wir weiter. 2005 ging sie in die USA, damit sie ihre Karriere weiterhin vorantreiben kann und auch neue künstlerische Einflüsse erleben kann. Sie hat in New York, war sie sehr umtriebig. Sie gründete dort die Independence Performance Group, IPG kurz, ein Forum oder IPG, ein Forum für aktuelle Performancekunst, um mit begabten jungen KünstlerInnen zusammenzuarbeiten. Sie konnte dort weitere experimentelle Kunstformen ausprobieren. Sie hat dann in Hudson ein großes Theater in 2008 gekauft, den späteren Sitz des Marina Abramović Institut. Mai oder MAI, abgekürzt. 2007 wurde die Independent Performance Group aufgelöst und Marina gründete die Marina Abramović Foundation for Preservation of Performance Art. 2012 wurde sie in die Wettbewerbsjury der 69. Internationalen Filmfestspiele von Venedig berufen.
Quasi so die Adelung, ne? Also das, die Filmfestspiele. Marina hat im Laufe ihrer Karriere viele bedeutende Werke geschaffen. Wir haben ja schon einige genannt und hier vielleicht nochmal die bekanntesten Performance-Werke, auch wenn wir jetzt immer wieder welche wiederholen. Genau, Rhythm,
ja, damit natürlich, ihr sie merken könnt.
Repetition Counts, ne? Rhythm Zero aus dem Jahr 1974. In dieser Performance stellte sie sich dem Publikum zur Verfügung und lässt sich 6 Stunden lang von den ZuschauerInnen mit einer Auswahl von 72 Gegenständen behandeln. Von einem Rosenblatt bis hin zu einer Pistole. Die Performance erforscht die Beziehung zwischen Künstler und also Künstlerin in dem Fall und Publikum und die Grenzen von Macht und Verletzlichkeit. Uff, also da ist schon also viele Ebenen drin. Ne? Wer ist Künstler, wer ist Publikum, was ist der Gegenstand, was bedeutet das, was machen die Leute mit dem Gegenstand? Also da schon einmal schon sehr anschaulich, finde ich, was Performance Art ist. Das zweite ist The Artist is Present, 2010. Da sitzt sie eben, wie gesagt, auf diesem Stuhl im MoMA und hat die Besucherinnen und Besucher gebeten, sich ihr gegenüberzusetzen. Und diese
Museum of Modern Art, falls ihr jetzt denkt,
genau.
Was ist MoMA?
Sorry, MoMA ist, dachte
alles
ich,
gut.
Ist so.
Ich habe das ja auch vorhin gar nicht erklärt.
Landläufig bekannt. Aber genau, das war das, wo sie das dauerte 3 Monate. Du hattest vorhin von Marathon Kunst
besprochen. Es war kein Sprint,
definitiv. Balkan Barock hatten wir schon gesagt, auch als Reaktion auf die Konflikte in Jugoslawien. Im Ponderability, da habe ich eben, du hast auch ein bisschen gebraucht, um das auszusprechen, Imponderabilia. Heißt übrigens Unwägbarkeit, nur da, das, was man nicht so richtig abwägen kann, 1977. Da stehen sich die beiden, das ist so ein Gemeinschaftsprojekt, da stehen sich Marina und Ulay nackt gegenüber und bilden einen schmalen Durchgang, durch den die ZuschauerInnen gehen müssen, um in den Raum zu kommen. Also das ist schon auch ziemlich krass, eine Nacktheit, was bedeutet das? Die Performance erkundet die Beziehung zwischen Künstler und Publikum, auch wieder da. Das ist ja meistens bei der Performance-Kunst so. Und last but not least, es gibt noch viele mehr, aber wir müssen ja irgendwie auch zu Potte kommen. The House with the Ocean View von 2005. 2002, sorry, du hast recht. Hier lebt Marina 7 Tage lang in einem Raum im Sean Kelly, in der Sean Kelly Gallery in New York City, ohne Nahrung oder Kommunikation mit der Außenwelt. 7 Tage. Okay, ist man so lange, ja okay, ohne Nahrung, sie wird getrunken haben. Die Performance erforscht das Konzept der Selbstisolierung und spirituellen Transformation. Da ist doch wieder das Spirituelle dabei, auch wenn sie Familie vielleicht jetzt nicht besonders religiös war, aber irgendwie etwas Transzendentales, damit hat sie ja schon auch experimentiert. Ne? Also muss man mögen.
Naja, absolut. Mhm. Marina, heute, sie ist übrigens in Deutschland. Sie hat nämlich zum Wintersemester jetzt gestartet, 2022/23, hat die erste Pina-Bausch-Professur, Pina Bausch übrigens auch eine krasse Künstlerin, an der Folkwang-Universität der Künste in Essen übernommen.
Und also Tänzerin vor allem, Pina Bausch als Tänzerin bekannt geworden.
Ja, genau. Mhm. Was lernen wir von ihr und ihrem Schaffen? Also aus ihrer Schaffenskunst kann man wirklich sehr viel ziehen, wenn man es denn möchte. Ne? Wir waren auch so, oha, krass, okay, müssen wir erstmal einen Zugang zu finden. Haben wir aber beide inzwischen gefunden und können sagen, Wahnsinn. Und es ist so wichtig, also ihre Kunst gerade ist wichtig, denn es ist nicht nur die schöne Kunst, sondern genau das Gegenteil letztlich und wichtig und richtig aufzurütteln und immer wieder zu sensibilisieren. Erstens, Körper und Geist sind unzertrennlich. Marina betont, wie wichtig es ist, eine starke Verbindung zwischen Körper und Geist herzustellen, um das Potenzial auch des menschlichen
Seins
auszuschöpfen. Mhm. Genau. Mhm. Dann die Bedeutung von Selbstdisziplin. Marina ist bekannt dafür und offensichtlich ihre Projekte zeugen sehr von starker Selbstdisziplin, dass sie sehr diszipliniert arbeitet, um auch ihre künstlerischen Ziele zu erreichen. Und sie betont immer wieder, dass Selbstdisziplin entscheidend ist, um erfolgreich zu sein und dass KünstlerInnen hart arbeiten und auch Opfer bringen müssen, um ihre Vision zu verwirklichen. Dann natürlich, ja, fanden wir das Risiko zu lieben und verletzt zu werden. Marina hat durch ihre Zusammenarbeit mit Ulay auch gezeigt, dass die Liebe ein großes Risiko birgt, da sie uns verletzlich macht. Und sie zeigt auch, dass das Wagnis, sich zu öffnen und zu lieben, es wert ist, auch wenn es Schmerzen verursachen kann. Also eine ganz starke Dialektik.
Ja.
Künstlerischer Ausdruck als kraftvolles Mittel der Veränderung als 4. Punkt. Und dann als 5. Punkt natürlich Selbstreflexion und innere Arbeit. Marina betont die Bedeutung der Selbstreflexion und der inneren Arbeit, um als Künstlerin und auch als Mensch zu wachsen. Und sie zeigt uns, dass es wichtig ist, sich mit unseren eigenen Ängsten und Unsicherheiten auseinanderzusetzen, um ein tiefes Verständnis von uns selbst und auch der Welt zu entwickeln.
Ja, dass Schmerzen Teil des Lebens sind, aber auch ein Teil von Schönheit und auch von Liebe. Ne? Dass im Schlechten und in den Schmerzen noch etwas Schönes liegt, weil man daran wachsen kann. Vielleicht in dem Zusammenhang noch ein ganz schönes Zitat von ihr. Art can only be done in destructive societies that have to be rebuilt. Und in dem Rebuild ist vielleicht auch diese Hoffnung, ne? Und trifft auch sehr stark auf Jugoslawien zu. Ne? Da, wo etwas zerstört wird, da braucht es diese Kraft, auch vielleicht der Kunst, etwas wieder aufzubauen. Und ja, man sagt ja auch ein bisschen so, dass der Musik nach, ne? Die schönsten Lieder entstehen dann, wenn der Künstler oder die Künstlerin besonders gelitten hat oder aus einem Liebesschmerz heraus und so. Es gibt natürlich auch einige Beweise dagegen, also dass es auch fröhliche und lustige Lieder gibt, die erfolgreich waren, aber die sind halt nicht so leidenschaftlich vielleicht. Ne?
Ach ja, das Wort Leiden steckt ja auch in leidenschaftlich drin, ne? Aber das können wir noch mal, da machen wir gleich uns mal eine Flasche Wein auf, Katrin, und philosophieren weiter. Und genau, ja, schön. Also, bis hierhin hoffen wir, Marina hat euch genauso inspiriert wie uns.
Also ich habe auf jeden Fall wieder sehr viel gelernt. Ich bin auch ich habe auch mal wieder total Lust, mal so einer Kunstperformance auch beizuwohnen. Mhm. Performance Art, das greift einen, glaube ich, noch mal ein bisschen anders an, zumindest die von Marina. Und nächste Woche, jetzt schon direkt rüber zu, ich würde sagen, es ist ein kleines Kontrastprogramm, aber wird bestimmt genauso spannend. Stellen wir euch Melinda Gates vor, vielmehr Melinda French Gates. Also das wird auch nochmal sehr spannend,
glaube ich. Und wer von euch da draußen gerne selbst einen Podcast machen möchte, also Frauen ans Mikro, bitte ganz besonders hier der Aufruf an die Frauen, der klickt in unsere Shownotes und kann dann kostenlos unser Webinar anrufen oder sich aber auch zu unserem Online-Kurs anmelden.
Und an dieser Stelle danken wir euch, dass ihr bis hierhin gehört habt. Bleibt gesund und munter und ja, wir sagen bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.